Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Pfingstsonntag lesen wir miteinander aus 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 16. 1. Korinther 2, 12 bis 16, der Apostel Paulus schreibt: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, an Pfingsten feiern wir die Sendung des Heiligen Geistes. Man spricht teils auch von der Ausgießung. Diesen Begriff versuche ich eher zu vermeiden. Er erinnert so mehr an Gießkanne und fördert das Missverständnis, der Heilige Geist sei ein Fluidum, so eine Flüssigkeit oder vielleicht auch ein gasförmiger Zustand, den man irgendwie großflächig verteilt. Nein, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist der lebendige Gott selbst, der auferstandene Herr Jesus Christus, der nun in Gestalt der dritten Person der Dreieinigkeit des Heiligen Geistes zu uns kommt und in uns wohnt. Er kommt, damit wir als Kinder Gottes nicht allein in dieser Welt sind. Das war ja der Punkt bei der Himmelfahrt, dass Jesus sagt, ich muss gehen, zurück zum Vater, aber ich werde euch den Tröster senden, damit er nicht alleine bleibt. Er rüstet uns aus für unseren Weg und unseren Auftrag in dieser Welt. Was ist nun seine Wirkung? Dazu gibt es viel zu sagen. Man könnte pauschal sagen, alles, was geistlich geschieht in dieser Welt, ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Können wir gar nicht heute alles aufzählen. Schon für die Aufzählung würde der Gottesdienst gar nicht reichen. Deshalb wenden wir uns heute auch nur dem zu, was Paulus selber schreibt in Vers 12 vor allem. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Wozu? Ich war bei der Vorbereitung auch geschwind selber überrascht, was Paulus so als erstes hier benennt. Wozu haben wir den Geist? Damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und deshalb habe ich auch als Thema der Predigt gewählt, die Reichtümer Gottes erkennen. Den Reichtum erkennen, der uns von Gott geschenkt ist. Paulus stellt gegenüber den Geist der Welt und den Geist, der aus Gott ist. Der Geist der Welt schaut auf die Güter dieser Welt. Der Geist aus Gott aber öffnet uns die Augen für die unermesslichen geistlichen Güter, die uns von Gott geschenkt sind. Um diese geistlichen Güter geht's, davon reden wir auch, sagt Paulus gleich im nächsten Vers, eben von diesen geistlichen Gütern, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Der Heilige Geist hat also die Aufgabe, uns die Augen zu öffnen für die gewaltigen, ja unermesslichen Reichtümer, die Gott für uns bereitgelegt hat. Diese Reichtümer bestehen nicht aus Geld, nicht aus Gold und Juwelen, nicht aus Wertpapieren, um die an der Börse spekuliert wird. Sie bestehen nicht aus beruflichem Erfolg. Sie bestehen nicht aus weltlicher Macht. Sie bestehen nicht aus irdischem Ruhm. Deshalb sind es Reichtümer, die von den meisten gar nicht als solche angesehen und wahrgenommen werden, und wir verstehen, warum es den Heiligen Geist braucht, um diese geistlichen Reichtümer als Reichtümer überhaupt zu erkennen. Wir könnten nun viel über die Reichtümer in Christus austauschen, zusammentragen. Wir könnten zum Beispiel eine Zeugnisstunde hier aus diesem Gottesdienst machen und jeden, der will, erzählen lassen, was er in seinem Leben mit Gott erlebt hat, an Gebetserhörung, an Durchtragen in der Not, an Heraushelfen aus der Not. Und wir würden viel zusammentragen von den Reichtümern Gottes, die der lebendige Herr und Heiland in unser Leben gelegt hat. Aber wir würden doch nur einen winzigen Teil beachten und vor allem den Teil, an dem wir sowieso am allernächsten dran sind, nämlich Gebetserhörungen und die tägliche praktische Hilfe des Herrn. Vieles andere würde im Hintergrund bleiben, was mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist. Deshalb möchte ich in 5 Punkten, in 5 Beispielen die Reichtümer Gottes entfalten. Der erste ist die Vergebung der Sünden. Da steht uns als Kindern Gottes hoffentlich jederzeit vor Augen, dass das mit der wichtigste Reichtum überhaupt ist, dass wir sagen können, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Wir tun uns hoffentlich nicht schwer, diesen Reichtum zu erkennen. Für die Welt sieht's ganz anders aus, denn Sünde gibt's in unserer Gesellschaft ja so gut wie nicht mehr. Sünde wurde vielfältig gesellschaftsfähig gemacht, sozial anerkannt und rentenversicherungsfähig. Vor Jahren zum Beispiel wurde Prostitution als anerkannter Beruf eingeführt. Was der Staat rechtlich anerkennt, kann doch keine Sünde sein. Über die ganzen Folgen, die das hat, Zunahme von Menschenhandel und so weiter in exorbitantem Maße, will ich hier ja gar nicht reden. Es geht um den Aspekt Sünde. Was die Krankenkasse bezahlt, siehe Abtreibung, kann doch keine Sünde sein. Was der Staat der Ehe gleichstellt, siehe homosexuelle Beziehungen und die Kirche segnet, kann doch keine Sünde sein. Und so sehen wir, wie das Sündenbewusstsein auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft systematisch, auch in unseren Kirchen, abgeschafft wird. Wer soll da den Reichtum der Sündenvergebung noch zu schätzen wissen? Zu diesem Reichtum der Sündenvergebung gehört natürlich, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Dazu dient das ja, dass wir reingewaschen werden durch das Blut des Lammes und als so Reingewaschene dann auch zum lebendigen, heiligen und reinen Gott passen. Etwas Großartiges. Der ganz große Reichtum überhaupt, der sei doch wenigstens zur Vollständigkeit halber erwähnt, dass doch jeder diesen Reichtum für sein Leben ergriffen hat und mit beiden Händen festhält. Ja, ich darf Kind Gottes sein. Auch die anderen Reichtümer sind zum Teil so groß, dass viele sie nicht erkennen, weil sie einfach zu gewaltig sind. Nehmen wir das Wort als zweites aus 1. Mose 26, Vers 24. Da sagt uns Gott so, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Liebe Geschwister, was für ein unvorstellbarer Reichtum, dass der allmächtige Gott sagt, ich bin mit dir. Du winziges, kleines Erdenwürmlein, ich kenne dich mit Namen. Und ich, der lebendige Gott, der mit seinem mächtigen Wort Himmel und Erde geschaffen hat, ich wende mich dir ganz persönlich zu. Ich nehme an deinem Alltag jeden Augenblick deines Lebens Anteil und bin in deinem Leben gegenwärtig. Und ich will dich segnen. Segnen heißt ja, ich will die ganzen Reichtümer, die ich für dich bereithalte, über deinem Leben ausschütten. In 2 Wochen werden wir uns dem bekannten Psalm 23 zuwenden. Ein Psalm, der davon redet, was Gott uns alles in unserem Leben Gutes tut. Soweit wir an seiner Hand bleiben. Wer kann sich vorstellen, tatsächlich in einer persönlichen Beziehung mit dem allmächtigen Gott zu leben? Da kollabieren regelmäßig Hunderte oder Tausende Teens in hysterischer Begeisterung, weil sie ihre Lieblingsband sehen dürfen. Ein paar Stunden mit Tokyo Hotel, das war ja vor Jahren noch ultimatives Lebensglück, die Erfüllung aller Teenie-Wünsche. Als Vergleich, ein Leben, ein ganzes Leben, nicht ein paar Stunden, ein ganzes Leben an der Hand des allmächtigen Gottes, wie unvorstellbar groß. Es stimmt, die Liebe Gottes ist zu groß, als dass der Mensch sie wirklich begreifen kann. Der dritte Punkt, das dritte Beispiel. Nehmen wir das Wort aus Epheser 3, Vers 20, 21. Dem, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Der nächste Reichtum, für den uns der Heilige Geist die Augen öffnen will und offen halten will. Durch den Heiligen Geist ist Gottes gewaltige Kraft in unserem Leben gegenwärtig. Er wirkt nach der Kraft, die in uns wirkt. Und diese Kraft wirkt in uns Dinge, die größer sind als alles, was wir bitten oder verstehen können. Deshalb gibt es für Sünde in der Gemeinde, für Lieblosigkeit und vieles andere keine Rechtfertigung. Wir müssen es immer wieder mit ganzem Nachdruck sagen. Wir haben zwar auf der menschlichen Ebene Verständnis für Sünde, denn wir sind alle auch Sünder. Wir haben von daher auch auf der geistlichen Ebene ein Stück weit Verständnis für Sünde, denn auch als wiedergeborene Gotteskinder sind wir immer noch Sünder. Wir müssen aber auch den Anspruch sehen, über den wir uns im letzten Bibelgesprächskreis unterhalten haben, dass Gott sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Sünde darf auch in der Gemeinde Jesu nie verharmlost, nie gerechtfertigt werden. Und wir müssen mit allem Nachdruck festhalten, es gibt im Leben der Gemeinde keine Rechtfertigung für Sünde. In diesem Sinne, Rechtfertigung am Kreuz, klar, durch das Blut Jesu, aber nicht Rechtfertigung im Sinne von, geht halt nicht anders. Doch der Geist Gottes ist in unserem Leben und damit sagt uns Gott, es geht anders. Du kannst anders durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist einer der großen Reichtümer, die der Heilige Geist schenkt. Niemand muss in seinen Untugenden, in seinen Lastern, in seinen Sünden verharren. Niemand ist den Eigenarten seines alten Menschen unterworfen. Wir sind nicht mehr der Menschenknechte, wir sind nicht mehr Knechte unserer Triebe, wir sind Christi-Knechte, die vom Geist Gottes geleitet werden. Gehört auch unmittelbar zu Pfingsten. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist schon immer wieder auch ein Punkt, die Frage zu stellen, welcher Geist treibt mich wirklich im Alltag. Nicht am Sonntagmorgen in den 60 Minuten, in denen ich in der Eichenau in der Kirche sitze, sondern die übrige Zeit der Woche. Welcher Geist treibt mich tatsächlich? Ist das der Geist Gottes? Und gerade das, liebe Geschwister, ist es ja, was die Anziehungskraft der Gemeinde ausmachen soll, dass die Welt sieht, die leben anders. Das können wir nur durch den Heiligen Geist. Aber durch den Heiligen Geist können wir's. Das ist das, was uns die Bibel, das ist das, was uns Pfingsten mit ganzem Nachdruck sagt, durch den Heiligen Geist können wir's. Warum hat das Christentum so wenig Überzeugungskraft, gerade in unseren Tagen? Weil so wenige es überzeugend und glaubhaft leben. Ich sage das nicht als Tadel an euch oder an andere, ich sage das als Tadel an mich. Ich weiß, dass auch ich oft weit in meinem Leben dem hinterherhinke, was durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich und richtig wäre. Aber wie gesagt, damit wollen wir uns nicht entschuldigen. Damit darf auch ich mich nicht entschuldigen. Sondern es gilt die Tatsache für jeden von uns, durch den Heiligen Geist ist mehr und anderes Verhalten möglich. Die Welt will sehen, wie der Heilige Geist unser Leben verändert. Und damit die Welt das sehen kann, hat uns Gott seinen Heiligen Geist geschenkt. Lasst uns Gott bitten, dass er unsere Gemeinde immer mehr zu einer geisterfüllten Gemeinde macht, in der geistliches Verhalten die sichtbare Regel ist. Deshalb braucht es Pfingsten. Deshalb braucht es den Heiligen Geist, weil wir ohne den Heiligen Geist nicht geistlich leben können. aus unserer Kraft unmöglich. Und weil der Welt, weil den von Gott getrennten Menschen das Verständnis und das Verlangen nach diesen geistlichen Gaben fehlt. Schreibt Paulus Vers 14, der seelische Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die verbreitete Übersetzung, der natürliche Mensch, ist ungeschickt. Da kann man nämlich fragen, was heißt jetzt natürlich? Was ist natürlich, was ist unnatürlich, nicht natürlich? An dieser Stelle ungenau, schwammig, der Begriff seelisch und der steht wörtlich da. Gibt dagegen sehr genau die Unterscheidung der Bibel wieder zwischen dem Seelischen und dem Geistlichen. Das sind zwei himmelweite Unterschiede. Welches Wort der Schrift fällt euch ein, wo auf diese Unterscheidung zwischen dem Seelischen und Geistlichen besonders hingewiesen wird? Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Hebräer 4,12. Von ungeheurer Bedeutung, liebe Geschwister, auch was Paulus hier in unserem Abschnitt anspricht, denn das ist die große Gefahr von jeher und in unseren Tagen besonders, dass wir das Seelische mit dem Geistlichen verwechseln. Wir können geradezu sagen, auch in den evangelikalen Gemeinden heute dürfte das Hauptproblem sein, dass das Seelische mit dem Geistlichen verwechselt wird und das Seelische das Geistliche auf breiter Front zunehmend verdrängt. Ich gehe in einen Gottesdienst, es werden schöne Lieder gesungen, die Atmosphäre ist angenehm, der Prediger sympathisch. Ich gehe nach Hause und sage, heute wurde ich geistlich richtig gestärkt. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Vielleicht war alles nur auf der seelisch-menschlichen Ebene schön und angenehm. Geistlich aber ist in Wahrheit vielleicht gar nichts an mir geschehen. Ich hoffe, ihr versteht, worum es geht. Es ist nicht einzuwenden gegen einen schönen Gottesdienst, gegen schöne Lieder, gegen eine angenehme Atmosphäre. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir das jeden Sonntag haben und ich hoffe, dass der Prediger hier auch nicht allzu unsympathisch ist. Aber das hat noch nichts mit geistlichen Dingen zu tun. Das ist alles noch auf der rein seelisch-menschlichen Ebene. Und das ist die Gefahr, wenn heute unsere junge Generation insbesondere in Massen in Gottesdienste pilgert, wo alles so fetzig, so cool, so klasse ist, der ganze Gottesdienst eine super Party und man fühlt sich so cool, so erfrischt. Aber war das eben nur eine Erfrischung des Seelischen in mir? Oder wurde ich tatsächlich geistlich gestärkt und weitergebracht in meiner Beziehung zu Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Das Seelische ist nicht schlecht. Nochmal, das Seelische an sich ist neutral. Es gehört zu dem, womit uns Gott geschaffen hat, als eine lebendige Seele. Wir dürfen es nur nicht mit dem Geistlichen verwechseln. Und der seelische Mensch ist geistlich immer noch mausetot. Der seelische Mensch ist geistlich immer noch mausetot. Und vernimmt nichts von dem, was göttlich ist. Er kann das Geistliche nicht verstehen. Es ist ihm eine Torheit, ein Ärgernis, sagt Paulus. Und da begegnen wir dem vierten, dem nächsten Reichtum, dass Gott uns durch seinen Geist fähig macht, diesem geistlich toten Menschen das Wort recht zu sagen. Vers 13, wir reden mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, nicht mit menschlicher Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist. Gerade die Apostel redeten wie Jesus in ganz besonderer Weise in solcher geistlichen Vollmacht. Aber liebe Geschwister, auch wir predigen heute nicht weniger in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Neulich in der Predigt hatte ich erzählt von dem Schlüssel zu den Herzen der Menschen, wie Gott einem Schlüssel Worte in die Hand legen kann, und die Tür beim anderen, die Herzenstür geht auf. Unsere Predigt wird zwar nicht in die Heilige Schrift aufgenommen, weil wir keine Apostel sind wie die Zwölf, aber wenn Predigt heute rechte Predigt ist, dann ist sie nicht weniger Predigt mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, als damals. Diesen Anspruch hat sie. Diesen Anspruch muss sie haben. Und weil das so ist, dürfen wir ihr zutrauen, dass sie etwas bewirkt. Die Predigt hat ja im evangelischen Gottesdienst nicht deshalb so einen zentralen Platz, weil man den Pfarrer für so wichtig oder für so einen guten Redner hält, sondern weil man von der Predigt als der vollmächtigen Verkündigung des Wortes Gottes das wesentliche Wirken, den wesentlichen Aufbau, die wesentliche Leitung der Gemeinde erwartet. Das gilt aber nicht nur im Gottesdienst. Das gilt genauso, wenn wir im Bibelgesprächskreis miteinander die Bibel lesen und uns darüber austauschen. Auch da erwarten wir, dass das Wort Gottes die Herzen derer, die da sind, trifft und ihnen Entscheidendes für ihr Leben mitgibt. Und das gilt ebenso, wenn wir zu Hause die Bibel lesen und Gottes Wort zu uns reden lassen. Und das gilt ebenso für unser Zeugnis, für unsere Worte, mit denen wir anderen Menschen von der Liebe Gottes weitersagen. Es sind Worte, die der Heilige Geist lehrt. Worte, die Vollmacht haben. Liebe Geschwister, es ist immer wieder von ganz entscheidender Bedeutung, wenn wir auch mit Menschen, mit Nichtgläubigen reden. Es kommt nicht auf unsere Weisheit an. Nicht darauf, wie klug wir uns auf den anderen einstellen, ihn in seiner Situation abholen, auf seine Argumente eingehen und so weiter. All das mag nicht falsch sein, aber all das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass uns der Heilige Geist selbst Worte in den Mund legt, die nicht nach menschlicher Weisheit gesprochen sind, sondern Worte, die der Heilige Geist lehrt. Und zum fünften und letzten noch einen großen Reichtum schenkt uns der Heilige Geist. Ich will ihn mit einer kleinen Geschichte einleiten. Drei Arbeiter klopfen Stein. Ein Mann kommt vorbei und fragt die drei, was macht ihr da? Der erste antwortet mürrisch, du siehst doch, ich klopfe Steine. Der zweite sagt eifrig beschäftigt, ich verdiene mein täglich Brot. Aber der dritte antwortet mit strahlendem Blick, ich baue mit an einem herrlichen Dom. Alle drei tun das Gleiche. Jede der drei Antworten ist richtig. Aber jede Antwort hat etwas anderes im Blick. Der erste sieht nur die Mühe der Arbeit. Er sieht nur den Stein, den er klopft. Blickwinkel, so. So kann es manchem in der Gemeinde auch gehen. Sie sehen vor allem die Mühe, die sie in und mit der Gemeinde haben. Warum schon wieder ich? Ich würde auch gern hinsitzen und mich unterhalten. Aber jetzt soll ich Stühle rücken, spülen, Tische tragen und das am Sonntag, wo ich doch so dringend Zeit, Ruhe und Erholung brauche. Ein möglicher Blickwinkel. Was tust du? Ich klopfe Steine. Ich habe Mühe und Arbeit. Der zweite sieht weiter, er sieht das Geld, das er mit nach Hause nimmt. Sein Blick ist nicht allein auf die Mühe der Arbeit fixiert, sondern auch auf den Nutzen, den ihm diese Arbeit bringt. Auch das, liebe Geschwister, kann ein Blickwinkel in der Gemeinde sein. Dass ich merke, das Leben in der Gemeinde baut mich auf. Ich verdiene hier zwar nicht mein täglich Brot, aber im Gottesdienst, im Bibelgesprächskreis und sonst, wo wir in der Gemeinde zusammenkommen, empfange ich mein geistlich Brot, das ich ja nicht weniger brauche als das tägliche Brot. Was tust du hier? Ich bekomme etwas für meinen geistlichen Lebensunterhalt. Der dritte aber, liebe Geschwister, der sieht noch sehr, sehr viel mehr. Er ist nicht fixiert auf die Mühe, er ist nicht fixiert auf das, was es ihm persönlich bringt. Er sieht das Ziel, für das er arbeitet. Ich baue mit an einem herrlichen Dom. Liebe Brüder und Schwestern, was für ein Reichtum, zu dem uns Gott beruft. Und dass wir diesen Blick doch auch für unser Leben und für unsere Gemeinde haben. Ja, Die Mitarbeit in der Gemeinde macht oft Mühe. Ich habe gesagt, alle drei Antworten sind richtig. Und insbesondere in einer kleinen Gemeinde mit vielen älteren Geschwistern, da bleibt an den Jüngeren oft tatsächlich eine ganze Menge hängen. Ja, die Mitarbeit in der Gemeinde bringt uns einen persönlichen Nutzen. Das hoffe ich doch zumindest stark, sonst würde hier gewaltig was schieflaufen. Hoffentlich tut euch das Leben in unserer Gemeinde nicht nur seelisch gut, sondern stärkt euch auch geistlich. Aber Gott hat mit unserer Mitarbeit in der Gemeinde doch noch viel mehr, unvorstellbar viel mehr im Blick. Wir bauen mit am Reich Gottes. Wir mit unserem kleinen, armseligen Leben dürfen etwas beitragen zur Ehre Gottes. Und darin kommt unser Leben zur Vollendung, zur Erfüllung. Wenn unser Leben etwas zur Ehre Gottes beiträgt, wenn wir mitarbeiten am Bau des Reiches, zur Ehre seines Namens. Größer und schöner als der gewaltigste Dom kann selbst die schönste Dorfkirche der Welt in Steinhausen nicht mithalten. Um das zu sehen, braucht es aber den Blick des Heiligen Geistes. Und deshalb betont Paulus Vers 16, wir aber haben den Geist Christi. Denn der Geist Gottes befähigt uns, Geistliches durch Geistliches zu deuten. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir mit unserer Wahrnehmung nicht am Äußeren und Oberflächlichen hängen bleiben. Davon redet Paulus dann, ich gehe nicht mehr sehr breit darauf ein, nur noch kurz, in den Versen 14 bis 16. Der geistliche Mensch aber unterscheidet, prüft alles. Er selbst aber wird von niemandem geprüft, beurteilt. Das scheinen etwas komplizierte Verse zu sein, diese Verse 14 bis 16. Wie verstehen wir sie recht? Wie schon angedeutet, wenn wir geistlich sehen und damit geistlich unterscheiden können, dann bleibt unser Blick nicht nur auf der Mühsal der Arbeit hängen, dann sehen wir, wozu das Äußere im Tieferen dient. Das gilt nicht nur für die Arbeit im Reich Gottes, das gilt für die Beurteilung der Ereignisse im Allgemeinen, sowohl der Weltereignisse. Ich will nicht weiter darauf eingehen, aber ich habe schon gesagt, wer nach Israel sieht, Nahostkonflikt ansieht, der kann die Zeitung lesen, er versteht von dem, was dort geschieht, nichts, wenn er es nicht geistlich beurteilen kann. Das gilt aber ganz genauso auch im Leben der Gemeinde. Dass es wichtig ist, dass wir nicht im vordergründigen Äußeren hängen bleiben mit unserem Blick, sondern tiefer sehen. Ich denke zurück auf unsere Jubiläen, ich denke auf andere Ereignisse zurück und ihr könnt es ähnlich bestätigen, sehen wir auf die Regelmäßigkeit, mit der Schwierigkeiten, Widerstände und Anfechtungen vor wichtigen Terminen in der Gemeinde kommen. Das erlebe ich mit meiner Frau seit 25 Jahren, so lange sind wir ja verheiratet. Jedes Mal, wenn ein besonderes Ereignis in der Gemeinde ansteht, dann ist der Teufel besonders aktiv. Dann gibt es im privaten Leben, wie auch im gemeindlichen Leben, an allen möglichen Ecken und Enden Trubel und Aufruhr, Belastendes und Lähmendes. Und man sieht, der Teufel versucht, Unruhe zu stiften, Kräfte zu binden, wo er nur kann, damit ja der Aufbau des Reiches Gottes und der Gemeinde gestört wird. Das erleben wir seit 25 Jahren mit Sicherheit. Also habe ich schon in meiner ersten Gemeinde vor fast, das ist schon mehr als 20 Jahre her, da haben wir diese Gesetzmäßigkeit schon erkannt und wussten, da kommt ein wichtiges Ereignis, in den 3 Wochen vorher können wir damit rechnen, dass es irgendwo Krawall gibt. Und nun geht es eben darum, dass wir Geistliches geistlich beurteilen. Dass wir nicht am äußeren Krawall hängen bleiben, sondern dahinter sehen. Und denn es ist der Teufel, der das Werk Gottes hindern will. So beurteilt der Christ die Dinge in der Gemeinde und in der Welt geistlich. Nun sagt Paulus, umgekehrt wird der Christ von niemandem beurteilt. Wie das? Das weist hin auf die Tatsache, wer den Geist Gottes nicht hat, kann geistliche Dinge und geistliche Menschen und geistliches Handeln nicht verstehen. Wie soll man einem Menschen, der kein Verständnis für geistliche Zusammenhänge, für geistliches Wirken hat, geistliche Vorgänge erklären? Geht nicht. Und darüber steht dem Weltmenschen, dem seelischen Menschen auch kein Urteil zu. Und deshalb steht der Christ in königlicher Freiheit und Unabhängigkeit von Menschenmeinungen. Denn er steht allein vor seinem Herrn, der ihn beurteilt und dem er dient. Nur auf dieser Grundlage konnte es zur Reformation kommen. Nur auf dieser Grundlage konnte Martin Luther dem Kaiser, dem Papst, dem Reich und der Kirche widerstehen und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Denn er stand nur äußerlich vor Kirche und Kaiser. Tatsächlich stand er vor Gott. Und ihm hatte er Rechenschaft abzulegen für sein Tun. Durch dieses geistliche Deuten also gibt uns der Heilige Geist auch den Blick auf das geistliche Ziel, an dem wir mitarbeiten. Liebe Geschwister, haben wir den Blick, dass wir an einem herrlichen Dom arbeiten, auch wenn wir nur Steine klopfen im Reich Gottes? Sehen wir den Dom, der draus wird? Auch wenn es durchs Leiden geht, es dient mit dazu, dass wir selbst durchs Leiden geschliffen und poliert werden zu schönen Bausteinen, zu edlen Säulen, zu herrlichen Edelsteinen im Bau Gottes. Erfülle uns Gott mit seinem Geist, dass wir dieses Ziel vor Augen haben und uns für dieses Ziel täglich erneuern und gebrauchen lassen. Amen.